So gesehen ist Financial Planning eigentlich ein fortwährender, ja, ich sage immer Coaching-Ansatz, um den Kunden dahin zu bringen, seine persönlichen Ziele zu erreichen, ohne finanziell hinten rüber zu kippen.
Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast aus der Reihe Brancheninsights. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der Finanzbranche, damit du finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge besser verstehst und gute Finanzentscheidungen für dich treffen kannst. Heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast eingeladen, und zwar Marcel Reyers, den stellvertretenden Vorsitzenden vom Financial Planning Standards Board Deutschland. Das FPSB steht für die ganzheitliche und systematische Planung, Strukturierung und Sicherung aller finanziellen Angelegenheiten von privaten Kunden und setzt Standards für die Finanzberatung in Deutschland. Marcel ist Certified Financial Planner und Vermögensverwalter, hat in seiner beruflichen Laufbahn für eine Schweizer Großbank im Private Banking sowie eine Spezialbank für vermögende Privatkunden gearbeitet, bevor er seine eigene unabhängige Finanzplanungsfirma gegründet hat. Hallo Marcel, schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, hallo Saskia, schön, dass ich dabei sein kann, freut mich.
Bevor wir tiefer in das Thema Financial Planning einsteigen und uns Marcel am Ende der Folge verrät, welche Anlagestrategie er selbst verfolgt, würde mich als erstes mal interessieren, was dich in die Finanzbranche geführt hat, Traumjob oder Zufall?
Ja, ich bin, glaube ich, einer der wenigen, bei denen es wirklich Zufall war. Also das ist im Grunde genommen eine ganz lustige Geschichte. Ich wollte damals immer zur Polizei gehen, weil mein Vater Polizeibeamter war. Und die Banken, in dem Fall war es damals die Sparkasse und die Volksbank vor Ort, hatten immer so hervorragende Assessment Center zum Üben letzten Endes. Und ich hatte mir gedacht, ich probiere mal, ob ich da durchkomme. Bin damals bei beiden durchgekommen. Bei der Polizei hat es aus gesundheitlichen Gründen dann nicht funktioniert und dann bin ich bei der Bank geblieben.
Spannend. Wie ist es dir da ergangen in dem Assessment Center? Ich muss sagen, damals, als ich diesen Test gemacht habe, ich fand, der hat es schon in sich gehabt mit auch den begrenzten Zeiten. 30 Sekunden, zack, weg war das. Ich habe das damals digital gemacht. Das war bei dir wahrscheinlich noch analog.
Absolut richtig. Bei mir war es noch analog. Das war auch noch in den 90ern. Das heißt, da waren die Plätze heiß begehrt. Das sieht heute ganz anders aus. Und da war schon relativ viel Druck drauf. Aber wenn man sich gut vorbereitet hatte, das habe ich damals gemacht, relativ viel Testbücher gepaukt, kam man eigentlich ganz gut durch.
Ja, sehr cool. Ja, und du bist ja auch Vorstandsmitglied des Financial Planners Board Deutschland. Mit welcher Mission bist du da unterwegs?
Ja, letzten Endes bin ich mit der Mission angetreten, jetzt vor gut anderthalb Jahren im Vorstand, dass das Thema Financial Planning beim Endverbraucher bekannter wird. Also das Thema CFP, Certified Financial Planner, ist im Banken- und im Finanzdienstleistungsbereich sehr bekannt. Gerade im Bereich Wealth Management sind dort auch viele Kolleginnen und Kollegen mit dem Abschluss vertreten. Letztlich kennt der Endverbraucher das Thema CFP, Financial Planning, aber kaum. Warum ist das so? Ja, weil es bisher auch wenig nach vorne gestellt wurde, beziehungsweise die meisten CFPs letztlich ihren Job erfüllen, aber wenig über das Thema Finanzplanung direkt aufklären. Und das war damals so meine Mission, dass ich gesagt habe, naja, gerade für die selbstständigen CFPs wäre es sehr wertvoll, wenn der Titel bekannter wird beim Endverbraucher. Und da versuchen wir auch immer mehr zu machen, zum Beispiel mit Podcasts wie heute, um da einfach ein bisschen mehr Reichweite zu erreichen, weil das Thema ist wirklich faszinierend und auch klasse.
Ja, genau. Also da passt deine Mission auch absolut in die Sparhelden-Mission rein. Und ja, du kannst uns ja auch heute jetzt live aus deinem eigenen Berufsleben ein bisschen mehr dazu erfahren, was sich denn so hinter dem Thema Financial Planning, Private Banking, Wealth Management versteckt. Du warst ja selbst in der Vergangenheit auch für eine schweizerische Großbank im Private Banking tätig. Was bedeutet Private Banking denn eigentlich genau und wie sieht die Arbeit eines Finanzplaners aus?
Ja, ich glaube, da muss man verschiedene Stufen unterscheiden. Also es gibt das klassische Private Banking und auch darüber hinaus noch das Wealth Management. Und wenn ich eine Stufe höher gehe, das Family Office. Die Stufen richten sich eigentlich nach dem zur Verfügung stehenden Vermögen. Bei den Banken ist es meist gemessen nach liquiden Assets, ja, also nach liquiden Anlagevermögen oder aber nach Einkommen. Bei den meisten Banken ist Private Banking, sage ich mal, bis zu so Größenordnung bis zu 5 Millionen Euro liquiden Vermögen oder aber entsprechenden Einkommen. So, in dem Bereich wird dann beraten, häufig aber rein auf diese Vermögensstrukturberatung fokussiert. Wealth Management ist dann darüber hinaus angesiedelt. Da geht es dann schon ein bisschen breiter. Das heißt, man guckt nicht nur so stark auf die liquiden Assets, sondern auch auf die illiquiden, wie zum Beispiel Immobilien, unternehmerische Beteiligung etc. Und ich war damals im Schwerpunkt eigentlich Financial Planning als Wealth Planner bei einer Schweizer Bank. Da haben wir vermögende Kunden gemacht, die eher in diesen Wealth Planning Bestandteil reinkamen, zusammen mit einem Steuerberater sogar im Team und einem Rechtsanwalt, um wirklich so ganzheitliche Vermögensstrukturberatung zu machen. Also sowohl privates Vermögen als auch das betriebliche Vermögen mit zu berücksichtigen und auch Wechselwirkungen zwischen diesen Vermögenssphären. Also relativ komplex eigentlich in der Beratung und sehr zeitaufwendig.
Ja, jetzt könnte ich ja als Normalsterblicher denken, habe ich jetzt gehört, ja Mensch, Private Banking, Wealth Management, Family Office, vermögende Privatkunden, ja Mist, ich habe noch keine Millionen, also ist die Folge jetzt nicht weiter spannend für mich. Das ist aber ein Trugschluss, denn Financial Planning ist ja wirklich für jeden spannend und auch vor allen Dingen gerade, wenn ich mein Vermögen aufbauen möchte. Was ist denn aus deiner Sicht der Nutzen des Financial Plannings oder auch der privaten Finanzplanung und warum sollte sich hier unbedingt jeder angesprochen fühlen?
Ja, also vielen Dank dafür den Einwand, weil da sprichst du mir eigentlich aus der Seele. Das ist nämlich genau der Punkt. Ja. Financial Planning war bisher in Deutschland, so bei den großen Finanzvertrieben, Banken, oft erst im Private Banking oder darüber hinaus angesiedelt. Aber Financial Planning ist letzten Endes, wenn ich in die anderen Märkte schaue, wie zum Beispiel in die USA oder Großbritannien, wo ich viel mehr Financial Planner habe, etwas, was jeden ansprechen sollte. Denn das Instrumentarium des Financial Plannings, also der Prozess, der ist für jeden erstmal greifbar. Wir kommen bestimmt gleich nochmal zu den Instrumentenkasten des Financial Plannings. Aber letztlich geht es ja darum zu gucken, was sind die individuellen Ziele von mir und wie kann der Prozess in der Begleitung des Mandanten aussehen, dass er mit seinen bestehenden Finanzmitteln oder zukünftigen Finanzmitteln diese individuellen Ziele erreicht. Und so gesehen ist Financial Planning eigentlich ein fortwährender, ja, ich sage immer Coaching-Ansatz, um den Kunden dahin zu bringen, seine persönlichen Ziele zu erreichen, ohne finanziell hinten rüber zu kippen.
Ja, absolut. Also ich sage auch immer, es geht darum, die Finanzen entlang der eigenen Life-Journey auszurichten.
Absolut. Also Finanzplanung ist Lebensplanung, ist so der Spruch beim FBSB, der Claim. Von daher passt das auch.
Genau. Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, den Werkzeugkasten. Was gehört denn zu so einer ganzheitlichen Finanzplanung dazu? Wo fängt man an und welche Schritte durchläuft man da so am besten für sich?
Genau, also wenn man jetzt sagt, ich will selber für mich mal das Thema Finanzplanung angehen und brauche jetzt nicht sofort einen Berater quasi als Hilfestellung, weil das kann man sehr gut auch selber machen, ist das erste Instrumentarium, was man nutzen sollte, die Bilanz. Wir kennen das aus den Unternehmen eigentlich. Da ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Handelsunternehmen regelmäßig eine Bilanz erstellen. Das kann aber auch natürlich für den Privatmenschen eine tolle Sache sein, einmal im Jahr sich hinzusetzen, die Zeit zu nehmen, mal alle Verträge durchzuforsten und zu sagen, was habe ich eigentlich, sowohl auf der Schuldenseite als auch auf der Vermögensseite. Und das gegenüberzustellen und zuzuordnen. Wenn man zuordnet, kann man das zum Beispiel nach Vermögensinhaber machen. Das heißt, wenn man verheiratet ist, zu gucken, was gehört beiden, was gehört jedem einzeln, um einfach da mal konkrete Zuordnung zu haben. Warum macht man das? Weil man dann auch direkt sieht, naja, wo sind vielleicht auch noch offene Flanken? Beispielsweise, wenn die ganze Altersvorsorge bei Ehepartnern auf einen läuft und dem passiert was und da sind keine Witwenrenten oder Witwerrenten drin, wäre das natürlich ungünstig. Deswegen sollte man sowas ausgleichen. Das sieht man in so einer bilanziellen Zuordnung ganz gut. Und auf der Schuldenseite kann ich hier natürlich auch direkt zuordnen zu Vermögensgegenständen, dass ich sehe, sind Schulden beispielsweise steuerlich abzugsfähig? Sind die sinnvoll auf den Vermögensgegenständen, denen ich sie zugeordnet habe? Wenn ich Schulden auf dem Eigenheim habe und auf der fremdvermieteten Wohnung eigentlich keine und da die letzten 2 Jahre die Sondertilgung genutzt habe, war das im Nachhinein ein bisschen dumm. Ja, und von daher macht es Sinn, bilanziell erstmal so zu arbeiten. Was auch immer wichtig ist bei so einer Bilanz, und das finde ich gerade für junge Menschen ganz entscheidend, ist nicht nur die Finanzen zu ordnen. Also wir haben ja monetäre Werte, wir haben Sachwerte, also monetär, ne, Geld, Anleihen etc., Sachwerte, Aktien, unternehmerische Beteiligung, Immobilien. Aber was wir auch haben, wir haben Humankapital. Ist immer so ein bisschen ein umstrittener Begriff, finde ich aber ganz wichtig, weil ein junger Mensch hat ein unglaublich hohes Humankapital. Jetzt, wenn man sich vorstellt, ich muss noch 40 Jahre arbeiten, jetzt mit Anfang 20, und ich sage, naja, was verdiene ich im Jahr? Also 50.000, 60.000, 70.000, das über 40 Jahre mal aufsummiert, dann ist das zum heutigen Standpunkt ja mein Kapital. Ich müsste es jetzt auch abdiskontieren etc., aber einfach mal, um einfach das darzustellen, kann es sein, wenn ich jetzt die 50.000 nehme, ne, das sind in 10 Jahren 500, also sind in 40 Jahren 2 Millionen Euro. So, und das ist heute mein Wert als Mensch sozusagen in diesem Prozess rein kapitalistisch mal betrachtet. Ja. Und ich denke, das schafft dann auch immer ein bisschen Selbstbewusstsein bei so einer Bilanz zu sehen, okay, naja, ich bin ja auch was wert. Ich muss nicht heute sofort monetär reich sein. Ich bin erstmal reich dadurch, dass ich meine Arbeitskraft und meine Fähigkeiten habe. Ne?
Das finde ich ist ein ganz schönes Bild, auch für den eigenen Selbstwert. Denn gerade das Thema Finanzen ist ja auch sehr emotional und hat ja auch total was eben mit Selbstbewusstsein und Selbstwert zu tun, wenn ich meine Finanzen in Order habe, dass ich da viel selbstbewusster auch eben nach außen gehen treten kann. Und wenn ich diesen Bogen spanne zu meinem eigenen Humankapital, glaube ich, können wir uns alle dann tatsächlich auch viel wertvoller ansehen. Also danke für dieses schöne Bild.
Ja, absolut, gerne. Ja, also, und da vielleicht auch noch wichtig, wenn man dann danach über Maßnahmen denkt, dann ist natürlich auch immer wichtig zu sagen, naja, wo kann ich denn schnellen Effekt erzielen? Und da kann ich immer nur empfehlen, in jungen Jahren ist der Effekt halt auch wirklich relativ schnell im Humankapital. Sprich, das heißt, in Aus- und Weiterbildung zu investieren. Ne? Also das macht durchaus Sinn, das in jungen Jahren zu machen, weil ich natürlich über den späteren Einkommenshebel hier einen ordentlichen Vermögenszuwachs habe in meiner Bilanz. Ja. Und das sind so Themen, die kann man auch in der Finanzplanung mal diskutieren. Also wir sind immer so schnell bei irgendwelchen Produkten oder Lösungen, aber es ist halt nicht alles monetär zu bewerten. Ja,
ja so. Absolut.
Und der zweite Punkt ist, wenn ich die Bilanz dann habe, ist einfach mal auch eine saubere Liquiditätsvorschau im Instrumentenbaukasten. Sprich mal auf Jahresbasis zu gucken, naja, was ist an Einnahmen vorhanden, was ist an Ausgaben vorhanden, passt das so zusammen, bleibt was über? Wo habe ich Hebel, um meine Einnahmen zu steigern? In welchen Bereichen? Kann ich die vielleicht sogar diversifizieren? Also wenn ich jetzt angestellt bin, habe ich nur Einnahmen. Bleiben wir mal in der Steuerrechnung, da habe ich 7 Einkunftsarten. Ich habe jetzt also nur aus nicht selbstständiger Arbeit Einnahmen. Wenn ich sagen kann, okay, kann ich vielleicht in den anderen Bereichen auch irgendwie was aufbauen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Also das heißt, allein der Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, führt dann ja häufig dann schon dazu, dass man auch was entdeckt, was vielleicht vereinbar ist mit den Fähigkeiten, die man schon hat. Und das natürlich dann fortwährend zu planen. Weil der Fehler, den viele machen, ist, dass gerade in der Altersvorsorgeplanung, dass man so ein bisschen durchplant und immer eine Bruttobetrachtung hat. Ja, also ich sage, naja, ich plane, ich habe jetzt vielleicht einen Steuervorteil, weil ich einen Rürup-Vertrag habe, in der Einnahmen-Ausgabenrechnung, vergesse aber in späteren Jahren, dass ich den deutlich höher versteuern muss, letztlich, weil ich da im individuellen Steuersatz bin und in der Vollversteuerung gegenüber einem Ertragsanteil bei einer persönlichen Rente. Ja, also das heißt auch immer eine lange Liquiditätsvorschau, inklusive Steuerbetrachtung und Steuervorschau ist dann letzten Endes das dritte Instrumentarium, was man nutzen sollte.
Und vor allen Dingen auch ein Blick, wenn ich mich schon mit dem Thema Finanzen beschäftige, dann auch das unliebsame zweite Thema, Steuern auch mit reinzunehmen und eben diese steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen. Denn ja, viele, die hören schon bei der Steuererklärung auf und machen die nicht, weil sie sagen, oh Gott, Steuern. Ich weiß auch damals in der Uni, das war mein unliebsamstes Thema, aber ich habe sehr gute Noten gehabt in den Fächern. Ich habe mich da reingefuchst und muss auch heute als Unternehmerin sagen, es gibt so viele steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man mal anfängt, sich damit zu beschäftigen. Sicherlich mehr, wenn ich selbstständig bin, als wenn ich angestellt bin. Aber auch da gibt es ja auch gewisse Hebel. Und es ist einfach schade und verschenktes Geld, wenn ich das nicht nutze für mich.
Ja, absolut. Also genau da ist der Punkt, da gibt es viele Hebel, sowohl auch für den einfachen Angestellten über Werbungskosten etc. Es gibt in den Versicherungslösungen verschiedene Hebel, wie man spart, dass man sein Einkommen da optimieren kann. Es gibt sozialversicherungsrechtliche Hebel und das spielt ja auch alles ineinander, ja, und deswegen auch Finanzplanung. Weil man halt nicht nur punktuell einfach mal eine Situation und ein Produkt betrachten soll, sondern immer alles im Zusammenspiel und auch, wie es gegeneinander sich darstellt. Ne? Und das kriege ich halt, indem ich diesen Dreiklang Liquidität, Steuer und Bilanz regelmäßig mir anschaue, ganz gut gelöst.
Ja.
Und der letzte Punkt, der eigentlich sehr wichtig ist, ist in Szenarien zu denken. Also ein bisschen Risikobewusstsein zu entwickeln, dass man sagt, naja, ich gehe mal so Szenarien durch, was könnte denn passieren, wenn? Was passiert, wenn ich in 10 Jahren berufsunfähig bin? Was passiert mit meinen Liquiditätsströmen? Was passiert mit meiner Steuerrechnung? Und reicht dann mein bilanzielles Vermögen aus oder nicht? Ne? Was passiert, wenn jemand verstirbt? Ja? Oder auf der Anlageseite, was verstirbt, wenn mal ein Aktiencrash da ist und es sind 40% des Vermögens temporär, ne, weg? Kann ich dann noch von der Liquidität, die da ist, leben? Oder muss ich jetzt das Kapital zu niedrigen Kursen dann entsprechend liquidieren? Und das ist so dieses szenarische Denken. Ich denke, das ist auch immer ganz wichtig in der Finanzplanung, weil das ist das, was man viel mit Mandanten macht, auch Szenarien einfach darzustellen, Auswirkungen darzustellen, anhand von Zahlen auch wirklich konkret. Und letzten Endes muss der Mandant dann für sich immer entscheiden, wo fühle ich mich wohl mit welchem Szenario und welche Szenarien kann ich bewusst eingehen, auch vom Risiko her und wo schlafe ich noch ruhig und welche Szenarien möchte ich bitte nicht erleben.
Ja, absolut. Also ich denke immer so, weil ich finde, Risiken gehören zum Leben dazu. Life starts with risks, sage ich immer. Aber für mich ist wichtig, dass ich die Risiken, also dass ich sie kenne, dass ich sie einschätzen kann und bewerten kann. Und dann kann ich dann auch für mich die Entscheidung treffen, bin ich bereit, gewisse Risiken zu tragen oder eben nicht. Und dann eben entsprechende Szenarien abzuleiten, die man sich so vorstellt, ist eine gute, ja, gute Herangehensweise, um da einfach so eine bessere Entscheidungsgrundlage auch für Finanzentscheidungen zu haben.
Ja, absolut.
Ja. Was kann ich denn jetzt so selbst machen von dem, was du gerade so erzählt hast? Da sagst du ja, man muss jetzt nicht wirklich im ersten Step sich sofort hier einen Finanzplaner, Berater zur Seite holen. Und wo stoße ich dann aber doch auch an meine Grenzen? Wo macht es dann Sinn, auch einen Finanzplaner mit ans Board zu holen? Welchen Mehrwert kann der mir dann nochmal oder die mir liefern?
Ja, also ich glaube, das kommt wirklich auf die persönlichen Skills an. Ja. Also was ich auf jeden Fall selber machen kann, ich denke, das kommt jeder gut hin, ist einfach mal eine Status-Quo-Bilanz, sprich mal aufzuschreiben, was habe ich, ne, was ist vorhanden an Verträgen etc., wie sind die verteilt, ja, letzten Endes, und daraus auch mal eine Anlagestruktur. Ja. Also sprich, wenn ich zum Beispiel einen Versicherungsvertrag habe, zur Altersvorsorge mal reinzuschauen, zu gucken, was ist da eigentlich drin? Sind da jetzt nur so festverzinste Werte drin, sprich ein Anteil an der Versicherungsdeckungsstock, der wenig verzinst ist, ja, oder sind da konkret irgendwelche Aktienfonds drin? Und das mal alles aufzusummieren über alle Verträge hinweg und zu sagen, okay, wie bin ich überhaupt aufgestellt? Ich glaube, das kriegt man ganz gut selber hin und man bekommt auch selber hin mal grob so sein Humankapital zu schätzen, ja, für Selbstbewusstsein. So, dann wird es schwieriger, wenn ich natürlich jetzt in den Liquiditätsforecast gehe oder in die Steuerplanung. Wenn ich jetzt einen Excel-Guru habe, ja, der da klappt das auch noch, ne? Aber wenn ich jetzt nicht extrem Excel-affin bin, dann brauche ich spätestens da jemand, der zumindest mal Software hat, mit der man sowas rechnen kann. Ne? Und das sind in der Regel dann Certified Financial Planner. Ja, weil da braucht man eine spezielle Software, um auch gerade dann im nächsten Schritt Szenarien darzustellen etc. Und das manuell zu machen, das wird schwierig. Ja. Und spätestens dann, wenn dann wirklich konkrete Fachfragen sind zur Auswirkung, zur Asset Allocation, steuerliche Auswirkungen, sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen, sollte man dann doch jemand zur Rate ziehen. Ne? Aber man kann vieles auch selber machen. Ich glaube, wenn man diesen Status quo mal sauber regelmäßig darstellt, da hat man schon die Hälfte geschafft vom Weg.
Ja, absolut. damit man nicht mehr im Blindflug unterwegs ist und seine Ziele festgesetzt hat für sich selbst auch und weiß, wo man hin will, damit der Kompass ausgerichtet ist. Dann hat man schon den Anfang und das Ende und beim Wie kann dann der Finanzplaner helfen? Wie komme ich dann dahin von A nach B?
Absolut, genau. Also das Thema Ziele, das, was du sagtest, das ist natürlich das Essentiellste. Ja, ich muss immer gucken, passt der Status quo zu meinen Zielen? Also ist der Weg noch der richtige, den ich hier gerade gehe, zu dem, was ich erreichen will? Ja, und das auch mal schriftlich zu fixieren, ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Und das ab und zu mal zur Hand zu nehmen. Gibt ein tolles Buch von, ich weiß nicht, darf man das sagen, von Carl Richards, ist aus den USA, One-Page Financial Plan. Wo es genau darum geht, ja. Der schreibt, ich meine, für die New York Times regelmäßig eine Kolumne, wo das genau um das Thema geht. Naja, ich habe auf einer Seite so einen leichten Finanzplan, den jeder machen kann. Und den nehme ich mir immer mal zur Seite, wenn ich finanzielle Entscheidungen treffen will, um zu gucken, passen die strategisch eigentlich zu dem, was ich mir mal langfristig aufgeschrieben habe? Passen die in mein langfristiges Szenario? Ne? Und das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, das einmal zu fixieren und immer wieder sich dran zu orientieren, an den langfristigen strategischen Zielen. Weil insbesondere zum Beispiel im Börsengeschäft neigen viele dazu, viel zu kurzfristig und hektisch zu agieren und ihre strategischen Ziele außer Sicht zu verlieren.
Ja, super. Buchempfehlungen sind immer gerne gesehen. Das werde ich mit rein verlinken in die Shownotes. Und ja, jetzt hast du ja schon viel auch über die Vorgehensweise, die Instrumente des Financial Plannings erzählt. Wie spielt da jetzt das Financial Planning Standards Board mit rein? Welche Rolle, welche Funktion nimmt diese Institution ein?
Gut, also das Financial Planning Standard Boards Deutschland ist jetzt sozusagen eine deutsche Einheit vom FPSB International. Ja, also der FPSB International hat knapp 192.000 Mitglieder weltweit, also Certified Financial Planner, mit dem Schwerpunkt mit Sicherheit in den USA mit fast 90.000. Da kommt es auch ursprünglich her, aus dem amerikanischen Raum, in Asien sehr, sehr stark wachsend auch und ist in Deutschland zuständig für die Zertifizierung, also es gibt verschiedene akkreditierte Ausbildungsträger, die zum Certified Financial Planner ausbilden dürfen, insgesamt 5 Stück aktuell. Und wenn die dann die Ausbildung genossen haben, müssen die alle in eine Zentralprüfung letztendlich bei uns im Verband, also um einfach ein flächendeckendes Wissen abzufragen und einen einheitlichen Standard zu haben und müssen regelmäßig in eine Rezertifizierung. Das heißt also, mit der Ausbildung ist es nicht getan. Man muss auch alle 2 Jahre, ähnlich wie bei Medizinern zum Beispiel, die es auch müssen, oder auch Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, muss man Punkte nachweisen, sogenannte CBDs, ja, also Development muss man nachweisen. Und der letzte Punkt, der auch wichtig ist, ist auch, dass geguckt wird, werden ethische Richtlinien, also wir haben so einen Ethiklinienkatalog, werden die eingehalten? Sprich, findet die Finanzplanung in der Form statt, wie wir sie uns vorstellen als Verband?
Wie stellt ihr euch als Verband die Finanzplanung vor? Das ist jetzt natürlich spannend, ja. Optimalerweise.
Also es gibt erstmal man muss verschiedene Themen unterscheiden. Also es gibt die Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung und darauf aufbauen nachher die Ethikrichtlinien. So, die Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung beschreiben eigentlich, wie muss ein Finanzplan nachher aussehen und wie muss der Prozess ablaufen. Ja? Also da ist der erste Grundsatz immer Vollständigkeit. Das heißt, ich muss für einen ordentlichen Finanzplan möglichst eine allumfassende Datenaufnahme machen und alle Themen berücksichtigen, inklusive den Wechselwirkungen. Und da geht es auch zum zweiten Punkt, Vernetzung. Also einzelne Produktklassen, Lösungswege müssen miteinander vernetzt werden. Ja, da muss ja immer individuell sein, also Standard gibt es da nicht. Also er muss immer individuell auf die Kundenziele und Bedürfnisse abgestimmt sein und er muss vor allem richtig sein, das ist Punkt 4, Richtigkeit. Ja, also sprich, wenn ich was nicht weiß als Finanzplaner, kann ich da jetzt nicht irgendeinen Shorimori reinschreiben, sondern muss mir Hilfe holen letzten Endes. Oder aber auch, und das ist zum Beispiel in den Ethikrichtlinien, dem Mandanten sagen, nee, sorry, an der Stelle kann ich leider nicht weiterhelfen und das offen kommunizieren. Dann haben wir Verständlichkeit. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt heute, weil Verständlichkeit hier meint, der Finanzplan muss verständlich vor den Kunden sein.
Stichwort Transparenz in der Finanzberatung.
Genau. Und das ist ja genauso so ein Manko in der Finanzbranche. Wir neigen dazu, Dinge zu verkomplizieren. Und irgendwann denkt der Kunde hier, mir schwirrt der Kopf, passt schon, mach mal. Ja, und das darf hier halt nicht passieren. Er muss verständlich sein und er muss dokumentiert sein, sprich schriftlich niedergelegt. Ne? Und dann Punkt 7 wäre dann die Einhaltung der Ethikrichtlinien. Und da gibt es dann auch wieder 8 Stück, ne? Also auch relativ viel. Das ist immer Vorrang des Kundeninteresses. Das heißt, ich muss mein eigenes Ego zurückstellen und das Kundeninteresse muss klar im Fokus stehen. Ich muss integer sein, es muss Integrität herrschen, objektiv. Das heißt, also gemeint ist hier zum Beispiel, dass ich jetzt nicht sagen kann, Dinge, die für mich passend sind, die sind jetzt für den Kunden auch passend. Ne? Oder wenn ich eine persönliche Meinung habe, darf die, also die wertend ist, muss hier nicht einfließen. Also der Finanzplan muss objektiv sein. Ne? Fairness, das ist genau der Punkt, dass ich auch sage, ich weiß was nicht. Ja, also da muss ich fair mit Mandanten umgehen. Professionell, Kompetenz, Vertraulichkeit und Sorgfalt, das sind so die Punkte, die in den Ethikrichtlinien stattfinden. Und wir haben ein eigenes Ethikgericht, das heißt also, der Kunde kann neben den offiziellen Weg über BaFin etc., wenn er sich beschwert, könnte sich auch bei uns beschweren. Ja, da würde ein Ethikverfahren eröffnet werden und im Zweifel muss dann auch ein Zertifikatsträger seinen Titel niederlegen. Wenn wir dann feststellen im Ethikgericht, also das macht nicht der Vorstand, da gibt es wirklich ein Schiedsgericht, wenn die sagen, nee, da ist falsch beraten worden und die Grundsätze sind nicht eingehalten worden, dann wird der Titel abgelegt, im schlimmsten Fall.
Das heißt also jetzt für mich als Kunde ist ja immer die Fragestellung, wie finde ich eine gute, unabhängige Finanzberatung? Und wenn ich hier jetzt an einen Certified Financial Planner gerate, dann ist da doch die Wahrscheinlichkeit recht hoch, weil er eben jetzt hier diesen Grundsätzen auch unterliegt, quasi auch ein Eid irgendwo ja ablegt, beziehungsweise eben durch euch dann ja auch entsprechend zertifiziert wird und ihr ihm dann auch auf die Finger schaut, dass der alles richtig macht.
Genau, also wir haben mittlerweile eine Verbraucherwebseite seit gut ein paar Jahren. Früher Plan heißt die, ne? Also beschäftigt sich mit verschiedenen Themen zum Thema Financial Planning, für Verbraucher aufbereitet. Und da findet man auch eine Übersicht oder ja, eine Suchfunktion über Financial Planner vor Ort. Also man kann da seine Stadt eingeben, wo man gerne beraten werden möchte. Und dann spuckt er mir alle zugelassenen Finanzplaner, Planerinnen raus, die quasi das C vom Finanzplaner haben, das Certified. Und da kann man sich gut orientieren. Ja. Also das Thema unabhängig ist dann immer so ein Punkt. Also klar, wir haben sowohl bei den Finanzplanern Angestellte in Banken und Versicherungen als auch freie Berater. Als Verband sagen wir immer, wichtig ist, dass diese Grundsätze eingehalten werden. Uns ist erstmal egal, in welcher Rechtsform derjenige tätig ist. Für uns ist entscheidend letztlich, dass er aber die Grundsätze der ordnungsgemäßen Finanzplanung einhält und die Kompetenz entsprechend vorhanden ist.
Ja, ist ein guter Tipp auf jeden Fall, dass es da so eine Plattform gibt, wo ich eben auch nachschauen kann als Endkunde, wenn ich mich da auf die Suche nach dem für mich passenden Berater begebe. Ja, welchen Blick hat denn das FPSB Deutschland so generell auf die Finanzberatung, auch im Hinblick auf Trends, die ihr da seht, die sich da aktuell am Markt bewegen? Wo geht's hin mit dem Financial Planning in Deutschland?
Ja, also erstmal glaube ich, dass auch bedingt durch mehr Aufklärung bei den jüngeren Kunden es zu mehr Kompetenz geht letztlich. Also wir sehen das in der Regulierung. Die Regulierung wird immer schärfer letztlich, sowohl bei Finanzberater, Finanzberaterinnen, also auch in der Versicherungswirtschaft. Die Vorgaben werden härter. Regelmäßige Fortbildung finden nicht nur noch beim CFP statt, sondern mittlerweile auch bei Maklern, bei Versicherungsvermittlern etc., die dann über gut beraten ihre Punkte, ihre IDD erfüllen müssen. Das sind ja alles Dinge, die in den letzten Jahren erst entstanden sind, so richtig. Ne? Und wir werden auch bei Regulierung zumindest immer mal angehört, regelmäßig. Und das sehen wir schon, dass der Trend zu mehr Qualität führt. Wenn man jetzt mal guckt, und das ist ein Vergütungsthema, glaube ich. Wir haben in Deutschland ja noch eine relativ starke Provisionsberatung. Ne? Und wenn ich jetzt mal das vergleiche mit den Niederlanden oder in Großbritannien, wo das Thema schon seit längerem abgeschafft wurde, Provisionsberatung, also da habe ich eine reine Honorarberatung oder ein Provisionsannahmeverbot, dass das jetzt schon dazu führt, dass wir so ein Advisory Gap haben. Also es gibt eine Beratungslücke, viele können sich das nicht leisten. Da sehen wir im Moment auch, dass neue Formen entstehen, sprich teilweise über Teilzahlungen bei Honorarberatung etc. Also die wildesten Wüchse finden da statt. Aber Honorarberatung ist dann auch, um darauf zurückzukommen, ein Trend, den wir im Moment erleben, also der auch vom Regulator immer stärker fokussiert wird. In der aktuellen Regierungskonstellation vielleicht jetzt durch die Zugabe der FDP noch nicht ganz so stark im Fokus. glaube, bei Rot-Grün wäre er stärker fokussiert gewesen, wenn man sich die Parteiprogramme angeguckt hat. Das haben wir vorher gemacht und haben geguckt, naja, wo würde Honorarberatung stärker reinkommen. Aber was wir halt auch erleben, ist, dass die Leute auch aufgeklärter werden und skeptischer. Und ich denke, das ist auch ganz gut, weil aufgeklärte Mandanten auch dazu führen, dass man selber natürlich auch mehr leisten muss in der Beratung und letztlich auch schaut, dass man immer up-to-date ist im fachlichen Know-how und dem Mandanten Mehrwert liefern kann. Ja, also jetzt ich selber fungiere nur auf Honorarbasis. Das heißt, natürlich muss ich Mehrwert liefern und den auch irgendwie bemessen können. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl für einen Finanzberater, selbstbewusst in diese Rolle des Finanzplaners zu gehen und zu sagen, naja, meine Planung bringt dir Mehrwert und dafür zahlt man einen Stundensatz. Das ist ein Trend, der sich verstärkt, wo es auch immer mehr auf dem Markt gibt. Ja, und ein anderer Trend ist mit Sicherheit Digitalisierung. Der kommt jetzt auch langsam in der Finanzplanung. Wir sehen das in den USA zum Beispiel, wo es viele mittlerweile ja digitale Finanzplaner gibt, also die rein über Zoom planen und über Plattformen dann einen Finanzplan zur Verfügung stellen. Das haperte bisher in Deutschland oft an der Technik, dass es halt die Softwareanbieter nicht gab. Die kommen aber langsam auf den Markt und ich denke, das Thema digitale Finanzplanung ist insbesondere für jüngere Mandanten auch eine Chance, frühzeitig mit dem Thema anzufangen und vielleicht auch kostengünstiger letztlich, ohne jetzt direkt mit einer Million zur Bank zu gehen und zu sagen, ich brauche eine Finanzplanung, einfach auch sich professionell beraten zu lassen.
Ja. Absolut. Also das sind auf jeden Fall spannende Bewegungen, die du da beschrieben hast. Und ich denke, wir sind beide auch gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und sorgen aber auch gemeinsam mit unserer Arbeit dafür, dass das Financial Planning, die Finanzplanung da weitere Kreise auf jeden Fall bei den Kunden schlägt. Jetzt ist es so, dass meine Hörer immer wahnsinnig interessiert, wie denn meine Interviewgäste selbst ihr Geld investieren, welche Ziele sie selbst verfolgen. Und da bin ich jetzt gespannt, ob du auch mit uns teilen magst, welches große Sparziel neben der Altersvorsorge sicherlich du denn verfolgst und wie du das Thema Rente und eben auch Anlagestrategie für dich angehst. Was sind da so die Eckpunkte?
Gut, also vielleicht vorab, also das ist meine persönliche Anlagestrategie, die muss nicht für jeden passen, weil die dann schon sehr speziell ist.
Der Disclaimer, der steht auch immer mit in den Shownotes drin, also auch Achtung, nicht einfach so nachmachen, ihr Lieben, ihr sollt alle Finanzentscheidungen selbst und eigenständig treffen.
Alles fein, sehr gut.
Aber genau, Marcel, du bist auf der sicheren Seite, der Disclaimer ist mit in den Shownotes drin.
Perfekt. Ja, also mein Sparziel ist eigentlich gar nicht so konkret. Das ist eher, also für mich ist Geld immer Zeit, ja, weil in der Zeit, in der ich arbeite, verdiene ich Geld und in der Zeit, in der ich Freizeit habe, verbrauche ich Geld. Also es ist für mich letzten Endes eine Zeiteinheit umgerechnet in harte Währung. Und mein Sparziel ist natürlich, möglichst viel irgendwann freie Zeit zu haben und noch so zu arbeiten, wie ich Lust habe. Ja. So, die Frage ist, wie setze ich da um, wie komme ich da hin? Da denke ich viel in Zahlungsströmen, als Finanzplaner natürlich, also in Liquiditätsrechnungen. Dementsprechend spare ich relativ simpel, breit in einem Depot. Ja, gar nicht viel in festen, ewig langlaufenden Verträgen. Ich habe zwar für die Altersvorsorge, klar habe ich einen Rürup-Vertrag und auch einen alten Lebensversicherungsvertrag. Das ist aber nicht mein Hauptbestandteil, der ist eher für ganz langfristig gedacht. Aber ich spare in einem Depot sehr breit über mehrere ETFs, einfach Märkte abbildend, aber ganz bewusst ausschüttend, weil ich mich immer freue, wenn ich sehe, naja, wie viel habe ich jedes Jahr ungefähr an Cashback sozusagen aus den Ausschüttungen. Und mein Ziel ist dann langfristig irgendwann so viel aus dem Depot zu haben, dass ich natürlich darüber meinen Lebensunterhalt bestreiten kann und letzten Endes den Vermögensstamm an meinen Junior vererben kann. Das wäre eigentlich so das Traumziel, weil bei vielen Produkten, wenn ich...
Damit der gar nicht erst arbeiten gehen muss, weil dein Cashflow aus dem Depot schon so groß ist.
Ja, das würde ich nicht sagen. Ich würde immer sagen, dass das Arbeit auch ein Stück Erfüllung sein kann, aber ja, dass er die Möglichkeit hat, Dinge zu tun, die er gerne arbeiten würde letztlich. Ne? Also, dass er relativ befreit arbeiten kann, um dann auch gut arbeiten zu können, sozusagen gut abzuliefern. Dafür muss aber natürlich die Grundvoraussetzung gegeben sein, dass er sich keine Sorgen darum machen muss, wie viel Geld steht zur Verfügung. Und ich glaube, mit so einem langfristigen Denken kann man ganz gut, wenn man früh anfängt, kann man auch ganz gut seine Sparziele erreichen. Also ein wichtiger Punkt ist natürlich Zeit. Also man darf da nicht warten bis Ende 50, sondern man muss einfach frühzeitig anfangen zu sparen. Und ich habe quasi mein Gehalt mit 30 eingefroren, mehr oder weniger, und alles, was ich danach darüber hinaus verdient habe, habe ich immer schön zur Seite gelegt. Und dadurch kann man irgendwann dann auch deutlich befreiter arbeiten. Ja?
Gehalt mit 30 eingefroren, da spielst du darauf an, alle Gehaltserhöhungen, die du ab da bekommen hast, hast du nicht mehr in den Konsum gesteckt, sondern in deine Investments.
Absolut, genau. Also Konsum ist, glaube ich, ein großes Problem bei vielen. Ja, das beobachte ich auch in der Branche häufig. Also auch ist auch so ein finanzplanerisches Thema. Man hat eine Einnahmen-Ausgabenrechnung. Bei vielen ist das Ausgabenthema ein großes. Wir haben, also wenn man mal ganz kritisch ist, ja in den letzten Jahren immer kürzere Produktlebenszyklen, auch im Tech-Bereich etc. Also wenn ich jedes Jahr das neue iPhone brauche und den neuen Mac etc., das muss ich natürlich auch vorne reinholen. Wenn ich sage, ich vergrößere diese Produktlebenszyklen und nutze Dinge, solange sie funktionieren, ja, habe ich natürlich deutlich mehr, um zu sparen. Und für mich ist Luxus, das ist ja immer die Frage, was ist Luxus? Ist Luxus Konsum oder ist Luxus die Freiheit, über seine eigene Zeit zu entscheiden? Ja? Für mich ist es das Zweite, und von daher habe ich dann immer lieber investiert, weil mir das nämlich den zweiten Punkt ermöglicht.
Und hast dadurch dafür gesorgt, dass sich die Lifestyle-Kosten im Zaum halten. Denn dieses Absolut. Phänomen kennst sicherlich du bei deinen Kunden aus Bankzeiten. Und ich habe es viel gesehen, mit steigendem Einkommen explodieren eben auch die Ausgaben, weil viele das eben nicht machen, dass sie ihr Einkommen einfrieren oder aber von Gehaltserhöhungen, Bonusgeldern da auch immer einen Teil mindestens in auch die Investments stecken. Also ein guter Tipp auf jeden Fall von dir auch nochmal an der Stelle. Was würdest du denn einem heute 20-jährigen jungen Menschen raten, der gerade am Anfang seiner Karriere steht?
Ja, also dem würde ich eigentlich drei Dinge raten. Einmal, ja, das Thema, fang früh an mit dem Sparen. Kleine Beträge können eine super Wirkung haben, wenn sie langfristig investiert werden. Also es kommt gar nicht darauf an, ob ich jetzt 100 Euro, 50 oder 25 oder auch nur 10 Euro spar. Wichtig ist, überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen und irgendwann mal anzufangen und damit firm zu werden sozusagen. Dann der zweite Punkt, Thema beschäftigen. Man sollte durchaus mal ein bisschen Finanzliteratur lesen in jungen Jahren, finde ich. Das spart teure Fehler in der Zukunft. Letztlich, wenn ich selber so ein bisschen kritischer in Gespräche reingehen kann und ein gewisses Grunddiskussionsniveau habe. Also ich habe das immer viel mit jungen Mandanten gemacht, dass wir so mal so ein kurzes, so ein Webinar gemacht haben, Grundlagen, Kapitalmarkt etc. Also man sollte sich mit so Themen mal beschäftigen. Was ist eine Aktie? Was ist eine Rente? Wie funktioniert unser Rentensystem? Ne? Wie funktioniert eine Steuererklärung? Das würde ich immer sagen, sollte man so ein bisschen drauf haben, so Grundwissen.
Die Finanzbasics.
Genau, Finanzbasics. Ja, und der letzte Punkt ist, man sollte sich ruhig breit aufstreuen. Also jeder, der einem sagt, hier, das läuft die nächsten 5 Jahre am besten, das musst du unbedingt machen, der lügt, sage ich immer. Ja, also wichtig ist, sich möglichst breit zu diversifizieren, breit aufzustellen. Wir alle wissen nicht, was in den nächsten 5 Jahren am Markt am besten läuft. Ja, weil wenn wir das wüssten, müssten wir nicht arbeiten, dann würden wir unser ganzes Geld nehmen und genau auf die Karte setzen. Aber den Mut hat dann auch wiederum so gut wie keiner. Und von daher sich nicht kirre machen zu lassen und einfach selbstbewusst breit zu positionieren, ist, glaube ich, ganz gut.
Ja, super. Vielen Dank nochmal für deine Empfehlungen an dieser Stelle. Ich habe zum Abschluss immer 3 Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich natürlich auch dir gerne stellen. Ich fange den Satz an und du darfst den kurz und knackig beenden. Bist du bereit, Marcel?
Ja.
Geld ist für dich was?
Nichts anderes als eine Einheit für Zeit. Nämlich die Zeit, die ich da spare, sozusagen in Zukunft.
Reich sein bedeutet für dich?
Frei über meine eigene Zeit und über meinen täglichen Ablauf entscheiden zu können.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Genau das Gleiche machen wie jetzt, weil das, was ich mache, mache ich eigentlich ganz gerne.
Ja, und du bist ja auch der Zeitoptimierer, wie du es da gerade auch mit deiner Strategie so schön beschrieben hast. Und ich glaube, Zeit ist unser allerwertvollstes Gut. Und da haben wir einen großen Hebel mit dem Thema Finanzen auf jeden Fall, um das für uns zu maximieren. Ich danke dir, dass du heute hier im Sparhelden-Podcast dabei warst, dein Wissen, deine wertvollen Erfahrungen mit uns geteilt hast und ja, wünsche dir ein wunderbares Wochenende.
Dankeschön, ebenso.
An alle Zuhörerinnen, ihr habt es ja rausgehört, das Thema Finanzplanung ist der erste Schritt, auch bevor ich in den Vermögensaufbau starte. Wenn ihr da mal ein bisschen mehr Struktur und Ordnung in eure Finanzen bringen wollt, findet ihr einen Finanzplanungsleitfaden für Einsteiger auf der Sparheldin-Website. Ich verlinke euch den rein in die Shownotes.